Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Guten Morgen. Heute hat es unser Gast von seinem Schreibtisch nicht weit ins Studio. Er musste nur einen langen Gang runterlaufen vom Intendantenbüro, immer geradeaus zur Aufzeichnung ins HR1 Studio. Er grüßt immer sehr freundlich auf dem Gang, wenn man ihn trifft, aber unterhalten haben wir beide uns noch nicht. Dabei gibt es doch so viel Interessantes zu besprechen. Herzlich willkommen, Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks.
Guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen auf dem Schreibtisch normalerweise aus? Immer aufgeräumt oder eher so der Typ kreatives Chaos?
Sowas dazwischen. Meine Sekretärin achtet immer sehr darauf, dass ich alle Unterlagen wieder zurückgebe, damit sie wiederfindet. Ich brauche auch was Freiraum, aber es passiert an manchen Tagen, dass ich selber dann nicht mehr weiß, was ich auf welchen Stapel gelegt habe.
Wie wichtig ist der Taschenrechner auf Ihrem Schreibtisch?
Ich habe keinen Taschenrechner.
Sie lassen rechnen? Oder haben Sie die großen Zahlen auswendig
alle? Nein, zum einen kann man auf dem Handy rechnen, man kann im Computer rechnen, okay. Und vor allem lasse ich rechnen. Nur ganz gelegentlich, das stimmt, rechne ich sogar mal Zahlen nach, wenn sie mir nicht plausibel erscheinen.
Und der wichtigste Stift ist der Rotstift?
Nein, überhaupt nicht. Meine Rolle ist, Dinge zu ermöglichen. Also von daher habe ich mal versucht einzuführen, als ich Intendant wurde, etwas, was ich aus anderen Verwaltungen kenne, nämlich, dass der Intendant immer in grün schreibt. Aber da der HR ein Unternehmen ist, wo jeder seinen eigenen Kopf hat, habe ich gemerkt, dass ich mich damit nicht durchsetzen kann. Aber so von der Herangehensweise stelle ich lieber die Ampel auf grün als auf rot.
Gibt es auch irgendwas Schönes auf Ihrem Schreibtisch?
Es gibt zum Beispiel ein paar Steine auf meinem Schreibtisch. Die hat mir mitgebracht eine Kollegin vom Fernsehspiel aus der Bretagne. Und die kann ich dann ab und zu mal in die Hand nehmen und die geben mir Kraft.
Damit werfen Sie aber nicht.
Niemals.
Gut. Manfred Krupp ist als Intendant des Hessischen Rundfunks für über 2000 feste und freie Mitarbeiter verantwortlich. Für das HR-Fernsehen, für einen Teil des ersten Fernsehprogramms, für 6 Radioprogramme, also auch für HR1. Für diverse Internetangebote, wie zum Beispiel hessenschau.de. Er darf im Jahr so etwa 500 Millionen Euro ausgeben. Aber das Geld gehört ja nicht ihm, sondern es kommt von den Zuschauern und Hörern, die jeden Monat 17,50 Euro zahlen, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Auch darüber reden wir in dieser Sendung.
HR1. Genau meins.
Manfred Krupp ist ein echtes HR-Gewächs. Seine ganze berufliche Laufbahn hat er beim Hessischen Rundfunk verbracht. Volontariat 1984, dann Fernsehredakteur. Schnell geriet er auf die Chefschiene. Erst Leiter des Studios in Wiesbaden, dann Leiter der Hessenschau, Chefredakteur, Fernsehdirektor und jetzt Intendant des ganzen Ladens. Also eine ziemlich geradlinige Karriere, kann man sagen. Welche Station Ihrer Laufbahn finden Sie eigentlich rückblickend war die schönste?
Zum einen muss ich Sie in einem Punkt korrigieren.
Oh.
Mein erster Job war als Hochschulentwicklungsplaner an der damaligen Gesamthochschule Kassel. Da war ich zwar nur 9 Monate, war aber für Studiengänge wie Maschinenbau, Bauingenieurwesen, also Dinge, die mir sehr fremd waren, als Politologe zuständig. Aber wenn ich jetzt mal zurückkomme auf den HR, die erfüllendste Station war relativ am Anfang, nämlich als Korrespondent in Wiesbaden und Studioleiter Fernsehen. Weil da war ich nah am politischen Geschehen. Man hatte große Freiheiten, man hatte eine gewisse Distanz zum Frankfurter Funkhaus. Man konnte sehr, sehr viele Formate bedienen. Die aktuellen Formate, man konnte Hintergrund machen, man konnte Dinge machen für die ARD, für Tagesschau und Tagesthemen. Und man hatte ein kleines Team, was wirklich Hand in Hand gearbeitet hat. Und das war einfach sehr erfüllend.
Warum sind Sie dann nicht in Wiesbaden geblieben?
Das war umgekehrt meine größte Sorge, dass man so zufrieden ist, dass man mich dort lässt. Immerhin war es eine meiner längsten Stationen. Ich war 6 Jahre dort in Wiesbaden und ich finde, Veränderung ist was sehr Produktives. Man will auch neue Herausforderungen haben und irgendwann will man auch mehr als nur ein kleines Team, sondern vielleicht auch ein großes Team führen. Und das war dann die Hessenschau.
Was würden Sie sagen, welche Erfahrungen aus Wiesbaden haben Sie mitgenommen bis zur Intendanz?
Zum einen natürlich, mich im politischen Milieu zu bewegen. Das ist heute auch noch wichtig. Und ich merke einfach, viele Menschen, die heute politisch noch eine Rolle spielen, waren damals schon in Wiesbaden. Also beispielsweise Volker Bouffier war kleiner, in Anführungsstrichen, Staatssekretär unter dem Vater von Roland Koch. Das heißt, es gibt viele Verbindungen aus der Zeit. Und ich kann politische Prozesse gut analysieren und weiß aber auch umgekehrt, wie man manchmal, und das ist in diesem Job eben auch nötig, politisches Lobbying für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht.
Der offene Umgang mit Fehlern ist Ihnen als Intendant ein wichtiges Thema. Wie war das in Ihrer eigenen Laufbahn? Haben Sie auch mal so einen richtigen Bock geschossen?
Nicht nur einen. Ich habe mehrere große Böcke geschossen. Der erste, an den ich mich erinnern kann, weil der ging mir wirklich durch Mark und Bein, war eine Koalitionsverhandlung um ein Schulgesetz. Und ich habe abends einen Auftritt in der Hessenschau gehabt und habe die Prognose abgegeben, das wird heute Nacht scheitern. Und am nächsten Morgen lag der Gesetzentwurf vor. Und ich habe daraus die Lehre gezogen, nicht zu schnell Schlüsse zu ziehen und mir zum Ansatz zu machen, lieber die richtigen Fragen zu stellen, als die vorschnellen Antworten zu geben. Und sie liegen immer mal wieder daneben. Ich habe Personalentscheidungen getroffen, die ich jahrzehntelang danach noch wunderbar fand. Und ich habe Personalentscheidungen getroffen, wo ich danach wusste, da hast du daneben gelegen.
Ich meine, es ist ja zutiefst menschlich, dass man auch mal versucht, einen Fehler unter den Teppich zu kehren. Warum ist es Ihnen wichtig, diese offene Fehlerkultur zu praktizieren?
Ich glaube einfach, dass es ein Teil von Glaubwürdigkeit ist. Menschen, die keine Fehler machen oder glauben, sie machen keine, sind auch nicht glaubwürdig. Weil Sie haben selber gesagt, jeder Mensch macht Fehler. Und unser großes Fund als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch von HR1, ist, dass wir glaubwürdig sind, dass Menschen uns vertrauen, dass sie glauben, dass sie bei uns seriöse Nachrichten und Informationen kriegen. Und wenn man dann schiefgelegen hat, dann sollte man auch ganz ehrlich sagen, ja, wir haben schiefgelegen, wir haben übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt ja auch manchmal, das kennen Sie als Journalist auch, den Jagdinstinkt. Ja. Man will unbedingt ein Ergebnis erzielen und ist dann, wie ich damals das war, zu schnell. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, es ist ein Teil von Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber den Menschen, die uns finanzieren und uns jeden Tag brauchen.
Oder auch die Angst, eine Geschichte tot zu recherchieren, wie man intern gerne sagt.
Also das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, dass man nicht auch loslassen kann. Ja. Es gibt den bösen Spruch, wer zu viel recherchiert, fällt Kollegen in den Rücken. Weil natürlich gründliche Recherche erschwert das einfache Urteil. Und die große Herausforderung ist, dass wir als Journalistinnen und Journalisten eine komplexe Welt einfacher machen müssen, sodass Menschen sie verstehen und nachvollziehen können. Aber wir dürfen sie nicht vereinfachen, sodass sie plump und banal wird. Und deswegen glaube ich, ist es mir eher umgekehrt gegangen. Dinge sind für mich spannender geworden, je länger ich mich damit befasst habe. Und ich habe einige Themen jahrelang gemacht, zum Beispiel Hanauer Nuklearbetriebe, Atomkraftwerk Biblis, Verkehrspolitik und ähnliche Themen. Aber es führt auch dazu, dass man manchmal dann die Gegenpositionen deutlich besser versteht und sie auch besser vermitteln kann.
Manfred Krupp in HR1. Fast alles an Manfred Krupp ist hessisch, mal abgesehen von seiner Kindheit im Rheinland. Genau, die will ich gleich vorwegnehmen. Spüren Sie noch tief im Innern? Fühlen Sie sich als Rheinländer?
Weil als Rheinländer haben Sie so etwas wie ein Optimismus-Gen. Es hätte noch immer gut hier gegangen.
Okay.
Das heißt, Sie geben viel seltener auf. Sie können nicht leben ohne einen gewissen Humor. Man muss aber sehen, ich bin evangelischer Rheinländer und als Protestant sind sie der Pflicht zugeneigt, als Rheinländer der Neigung. Und dieses spendige Spannungsverhältnis zwischen Lust und Verantwortung ist so etwas, was einen, glaube ich, schon ziemlich prägt.
Mit 14 schon haben Sie die ersten journalistischen Schritte gemacht, aber nicht erst jahrelang Schülerzeitung, sondern gleich bei einer Tageszeitung mit 14. Wie kann das sein?
Erstens, ich habe einen Konflikt mit meinem Vater gehabt, weil ich bin morgens immer eine halbe Stunde früher aufgestanden, weil ich Zeitung lesen wollte. Ich war einfach immer sehr an Politik interessiert, aber auch an dem, was bei uns in der Stadt passiert ist. Und er fand das vollkommen überflüssig. Und ich war dann bei einer Veranstaltung und stellte fest, es ist niemand da von der Lokalzeitung. Ich fand die Veranstaltung aber so interessant, dass ich nach der Veranstaltung abends mich an die Schreibmaschine gesetzt habe, morgens in der großen Pause in die Lokalredaktion gegangen bin und gesagt habe, ich habe hier mal von der Veranstaltung einen Text geschrieben, habe gesehen, da war niemand da. Und der Lokalredakteur, so ein richtig alter Haudegen, sagte, gib mal her, mal sehen, was wir draus machen. Und am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Gut redigiert, muss ich zugeben, aber es stand in der Zeitung und dann wurde ich gefragt, ob ich sowas nicht häufiger machen könnte.
Und das war Ihr erster Artikel? Ich meine, man kannte Sie ja gar nicht.
Das war mein erster Artikel und ich bin heute noch dankbar, dass einfach der Mensch nicht gesagt hat, was wollen Sie hier, sondern gib mal her. Das heißt, er hat es gelesen und danach beurteilt. Ich vermute mal, es hat dann jemand nochmal nachrecherchiert, ob das denn alles auch so stimmig war. Aber dieses Grundprinzip, Leuten erst einmal Vertrauen zu schenken, das ist etwas, was ich mir versuche, zumindest bis heute zu bewahren.
Wollen wir doch mal hoffen, dass es jemand nachrecherchiert hat. Also ein 14-Jähriger.
Es gab danach keinerlei Proteste, sondern im Gegenteil Lob war und ich wurde wieder beschäftigt.
Also Sie sind noch nicht Generation Praktikum, 4 Wochen Kaffee kochen, sondern gleich rein ins Geschäft.
Nein.
Das ist doch wunderbar. Ja. Nach dem Abitur kamen Sie dann nach Hessen. Geben Sie zu, Ihr Lebenslauf ist ein bisschen frisiert, damit jede hessische Region einmal vorkommt.
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe erst einmal in Kassel an der Hochschule gearbeitet. Ich habe in Gießen und in Marburg studiert, war dann in Frankfurt, war dann in Wiesbaden. Also es fehlt, um eine ideal zu frisieren, Darmstadt. Aber da habe ich etliche Freunde und Bekannte.
Also Sie haben studiert Politik, Soziologie und öffentliches Recht, 1976 begonnen. Waren da noch die letzten Ausläufer der 68er-Bewegung unterwegs?
Es war sicher ein Nachklapp. Also ich kam in Gießen an einen Fachbereich, der sehr, sehr umstritten war. Es gab noch die Nachwehen. Das erste Semester waren alle Veranstaltungen so massiv überfüllt, dass wir das erste Semester so gut wie keine besucht haben, sondern fast alle bestreikt haben. Und ich war dann auch aktiv in der Fachschaft. Ich war aktiv in Berufungskommissionen und ähnlichen Dingen. Aber das ist schon deutlich danach. Die Hochschullehrer, die bei uns waren, waren teilweise sehr 68 geprägt. Und da gibt es dann immer auch ein bisschen die Antireaktion, weil man will sich auch absetzen.
Also Soziologie haben die 68er studiert und öffentliches Recht die Angepassten?
Also ich gebe zu, wenn ich heute das Bilanz ziehe, dann sage ich immer, das Soziologiestudium diente meiner allgemeinen Menschwerdung. Das heißt, es war interessant.
Beschreiben Sie das Wort Menschwerdung.
Man hat viel mitgekriegt, aber es war nicht so, dass ich das praktisch sehr hätte gut anwenden können.
Sie wollen sagen, Sie haben Ihre Frau da kennengelernt? Oder?
Das auch.
Ah,
das stimmt auch. Und die hat Soziologie sogar im Hauptfach studiert. Das war bei mir nur das Nebenfach.
Die allgemeine Mannwerdung.
Aber ich hatte das große Glück, dass ich einen Hochschullehrer hatte in Politik, der sehr auf Praxis orientiert war, der sehr auf Verständlichkeit orientiert war, der mich sehr gefördert hat. Und beim öffentlichen Recht, davon profitiere ich bis heute noch, weil ich finde es faszinierend, wie Juristen einen Sachverhalt zerlegen und dann wieder zusammensetzen können und wie es absolut zwingend ist, dass man sich in die Gegenposition reinarbeitet, die versteht, um sie dann möglicherweise widerlegen zu können. Und dieses Handwerkszeug hilft Journalisten sehr.
Ja, und wenn man eine Anstalt des öffentlichen Rechts leitet, kann das nicht schaden, wenn man öffentliches Recht studiert hat.
Okay. Ja,
und ich meine, Bundespräsident Steinmeier hat auch öffentliches Recht in Gießen studiert.
Ja, wir haben uns unterhalten bei seinem Amtsantritt hier in Hessen. Und als er seinen Antrittsbesuch in Wiesbaden hatte, gab es auf hessenschau.de ein altes Foto. Und dann habe ich gedacht, ach, der war das, der mit dem langen Bart. Und wir haben beide im öffentlichen Recht bei dem gleichen Hochschullehrer, nämlich Helmut Ridder, studiert. Und von daher meinte er auch, es muss Berührungspunkte geben, aber direkt an uns erinnern konnten wir uns nicht mehr.
Manfred Krupp über seinen Werdegang.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und HR-Intendant Manfred Krupp, verheiratet, 2 erwachsene Töchter. Wie ging es Ihnen als einzigem Mann zu Hause am Küchentisch?
Meine Töchter haben immer behauptet, als sie noch in die Schule gegangen sind, wir wären noch deutlich mehr Frauen, weil damals hatten wir noch eine Katze und 2 weibliche Ratten. Weil meine ältere Tochter war Gothic-Punk und die gehörten für sie auch mit zur Familie. Es hat mich bereichert. Und ich arbeite auch heute noch sehr gerne mit Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Und Sie sagten schon, Ihre Frau ist Soziologin, beschäftigt sich mit Genderforschung, also Geschlechtergerechtigkeit und so. Also mit Sicherheit 3 sehr emanzipierte Frauen zu Hause gewesen.
Sehr selbstbewusste Frauen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. Meine ältere Tochter ist jetzt Biologin und arbeitet in Wien. Die jüngere Tochter hat Chinesisch und Politik studiert und macht jetzt gerade ihren Abschluss in Asian Business und Management und arbeitet bei VW. Und meine Frau, der fehlt es auch nicht an Selbstbewusstsein.
Wer hat abgetrocknet, Staub gesaugt?
Wir haben da bestimmte Dinge, die wir gemeinsam machen. Also ich bin eigentlich in der Regel für die Wäsche zuständig. Das machen wir schon sehr, sehr lange. Beim Staubsaugen, das teilen wir auf. Beim Spülen mal so... Glücklicherweise gibt es da heute technische Geräte, die einem solche Dinge abnehmen.
Habe ich auch schon von gehört. Welches Radioprogramm läuft in Ihrer Küche?
Das ist unterschiedlich. Wenn meine Frau vor mir aufsteht und ich komme in die Küche, dann läuft HR Info, weil meine Frau absolute hr-Info- oder hr2-Hörerin ist. Wenn ich das Sagen habe, dann höre ich eher hr3 oder hr1.
Sie müssen jetzt nicht rumschleimen. Sie hören eher HR3 oder?
Ich höre häufiger HR3 als HR1, ja. Weil, ich gebe das ehrlich zu, klar, die Musikauswahl bei HR3 einfach dadurch, dass ich noch Töchter habe, mir aktueller ist. Und ich höre gerne aktuelle Sachen, aber, und jetzt kommt das Aber, warum ich auch manchmal gerne HR1 höre, bei HR1 kommen viele Erinnerungen hoch.
Und jetzt gleich läuft ein Musikwunsch von Ihnen in HR1, also Sie sollten jetzt umschalten. Joni Mitchell, Free Man in Paris, was verbinden Sie damit?
Joni Mitchell ist, als ich nach Gießen kam, meine erste wirklich große musikalische Liebe gewesen. In einer Wohngemeinschaft, in der ich häufig zu Gast war, lief von morgens bis abends Joni Mitchell, sodass ich nach und nach alle Platten von ihr gekauft habe. Und auch heute noch, wenn ich mich beruhigen will oder wenn ich träumen will, höre ich Joni Mitchell. Und es hat auch das geprägt, dass danach ich immer häufiger starke Frauenstimmen gehört habe, viel stärker als männliche.
Joni Mitchell für Manfred Krupp. I was a free man in Paris. Future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song. 17,50 Euro im Monat, das ist der Rundfunkbeitrag, der in jeder Haushalt in Hessen zahlen muss, ob ihm das passt oder nicht. Etwa 8,50 Euro davon bekommt der Hessische Rundfunk, dazu kommen noch Werbeeinnahmen. Insgesamt ein Etat von so etwa 500 Millionen Euro. Das ist enorm viel Geld und trotzdem, wenn man hier arbeitet, dann stellt man schnell fest, es wird an allen Ecken und Enden gespart, das ist quietscht. HR-Intendant Manfred Krupp, wie passt das zusammen? Warum reicht das viele Geld nicht aus?
Das ist ganz einfach so, weil wir einen breiten Programm Auftrag haben. Wir haben 6 Hörfunkwellen, Sie haben es am Anfang gesagt. Wir haben ein großes HR-Sinfonieorchester, eine Big Band. Wir haben ein Online-Angebot, im Kern hessenschau.de, aber auch noch weitere Angebote. Und wir sind beteiligt, nicht nur mit einem eigenen dritten Fernsehprogramm, sondern wir sind am ersten beteiligt an Arte, an Dreisat, an Phoenix, an Tagesschau 24, am Kinderkanal. Und das ist eine enorme Bandbreite vom Programm, ein Angebot an die Gesellschaft, alle Themen abzudecken und alle Menschen zu erreichen. Und wir haben in den letzten Jahren keine Steigerungen mehr gehabt, während die Preise sind gestiegen und auch bestimmte Regelungen führen dazu, wie zum Beispiel die Niedrigzinsphase, dass wir mit dem Geld, was wir zur Seite legen konnten, kaum noch Erlöse haben. Und deswegen ist es wirklich eng und wir werden immer wieder überlegen müssen, wie wir neue Dinge, die die Hörerinnen und Hörer von uns erwarten, Präsenz in sozialen Netzwerken finanzieren können, möglicherweise indem wir andere Sachen nicht mehr machen.
Der HR leistet sich ein großes Orchester und eine Big Band. Beide sind international sehr renommiert. Ist das für einen vergleichsweise kleinen Sender auf die Dauer zu stemmen?
Da würde ich Ihnen jetzt gleich heftig widersprechen. Nicht der HR leistet sich das, sondern es ist eine Leistung für die kulturelle Vielfalt in Hessen und in Deutschland. Das ist ein Angebot, was niemand Kommerzielles machen würde. Das ist ein Angebot, was Menschen unterschiedlicher Altersgruppen erreicht, im Konzertsaal vielleicht eher die Älteren, aber über YouTube, wir haben den besten YouTube-Channel eines deutschen Orchesters mit dem HR-Sinfonieorchester, ganz viele andere Menschen und wir haben einen Kulturauftrag, einen Auftrag, den andere nicht erfüllen, die nur aufs Geld gucken. Und die Big Band beispielsweise erreicht viele Milieus, die wir ansonsten nicht erreichen würden. Es ist ein hochwertiges Angebot und man darf nicht vergessen, diese Orchester tun ganz, ganz viel für die Nachwuchsförderung. Wir haben eine Orchesterakademie, die gehen in Schulen. Und es ist etwas Wertvolles für die Gesellschaft, wenn man Menschen motiviert, Musik zu machen, Musik zu hören. Und von daher finde ich, dass diese Orchester jeden Cent wert sind.
Wie viele Stellen wurden in diesem Sender in den letzten Jahren so ungefähr schon gestrichen?
Also als ich im Hessischen Rundfunk anfing, hatte der Hessische Rundfunk 2300 Festangestellte. Jetzt hat er noch 1650 Festangestellte. Und wir haben natürlich immer eine relevante Zahl von freien Mitarbeitern noch dazu.
Macht Ihnen der Job eigentlich Spaß? Ich meine, wenn man den Gürtel von Jahr zu Jahr immer enger schnallen muss, ist das nicht eher frustrierend?
Also wenn der Job mir nicht Spaß machen würde, könnte ich ihn gar nicht machen. Und es ist auch falsch, dass man jedes Jahr nur den Gürtel enger schnallen muss. Es gibt viele Dinge, die wir neu aufgesetzt haben. Vor wenigen Jahren gab es noch kein Angebot hessenschau.de. Wir machen neue Formate, wir machen neue Sendungen. Es gibt ein paar Dinge, die sind auch wirklich günstiger geworden. geworden. Die kann man heute günstiger produzieren. Gerade im Sport versuchen wir deutlich günstiger zu produzieren, ohne dass wir am Inhalt sparen können.
Ich bin kürzlich auf der Straße von einem Fernsehkollegen interviewt worden und der hat das alles nur noch mit dem Smartphone gefilmt. Kein Kameramann mehr dabei, kein Tonmann.
Haben wir jetzt oft im Einsatz. Wir haben bei der letzten Kommunalwahl rund ein Drittel aller Schalten in die Rathäuser, wo wir Ergebnisse berichtet haben, mit einem Smartphone gemacht. Genau diese Effektivitätsgewinne, die es durch Technik gibt, versuchen wir zu nutzen, damit wir am Kernangebot, nämlich Journalismus, gutem Journalismus, aber auch guter Unterhaltung nicht sparen müssen.
Die grundsätzliche Frage ist natürlich, warum muss ich eigentlich für ein Angebot zahlen, das ich vielleicht niemals nutze? Also können Sie nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das ungerecht finden?
Meine interessante Erfahrung ist, wenn Leute zu mir sagen, ich nutze das Angebot nicht, dann zähle ich ihnen mal auf, was wir alles an Angebot haben und dann sagen sie meistens, ach ja, ja, das gehört auch dazu. Auch, ja. Beispielsweise Tagesschau-App. Ja. Ja? Und wir haben gerade eine Reichweitenstudie in der ARD gemacht und wir haben festgestellt, binnen 14 Tagen nutzen 96% aller Menschen mindestens einmal eines unserer Angebote. Binnen einer Woche sind es immer noch 92%, also weit über 90%. Und ich glaube, wir haben einen Dienst nicht nur an den einzelnen Hörerinnen und Hörern, sondern auch an der Gesellschaft zu leisten, eine offene und transparente Information zu liefern, die alle erreicht. Und dazu müssen wir auch Themen machen und aufgreifen, für die auf den ersten Blick möglicherweise niemand bezahlen würde, aber wenn er oder sie sich dann dafür interessiert, sagt, ja, das war mein Geld wert.
Manfred Krupp über den Rundfunkbeitrag.
HR1.
Der HR1 Talk. Ich bin sehr gespannt auf unseren Überraschungsgast. Diese beiden Herren hier haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal miteinander zu tun gehabt, aber in ganz unterschiedlichen Funktionen. Vielleicht kann man sogar sagen, in gegensätzlichen Funktionen, oder? Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ein herzliches Glück auf.
So schnell kann er sie nicht erkennen, oder?
Doch, natürlich.
Schon erkannt.
Schalke-Fans erkennt man sofort.
Am Telefon ist Dirk Metz, Kommunikationsberater. Und er war über 10 Jahre Regierungssprecher in Hessen unter Roland Koch, damals vorher Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Hallo.
Ja, nochmal ein herzliches Glück auf an Sie beide.
Wie oft hat dieser Journalist aus Frankfurt bei Ihnen in der Staatskanzlei genervt?
Naja, es ist ja, sagen wir mal, Teil der unterschiedlichen Interessenlage und Teil der unterschiedlichen Rollen, die man wahrnimmt, dass man sich wahrscheinlich sogar wechselseitig gelegentlich auf die Nerven geht oder wechselseitig nervt, aber natürlich auch wechselseitig unterstützt an der einen oder anderen Stelle. Manfred Krupp und ich, wir haben, glaube ich, seit Anfang der 90er Jahre zu tun gehabt. Aber ich glaube, dass wir immer ein sehr, sehr professionelles Miteinander gepflegt haben.
Das Besondere in Wiesbaden ist ja gerade, dass der Politikbetrieb viel überschaubarer ist als in Berlin zum Beispiel. Man trifft sich in der Kantine des Landtages, man plaudert auch mal was Privates. Ist das gut oder schlecht gewesen?
Ich glaube, dass die Nähe einen großen Vorteil hat. Die Nähe nämlich, dass man die Menschen kennenlernt, dass man ihre Motivlage anders einschätzen kann und dass man viel schneller und unmittelbar an Informationen kommt. Ich habe aber gleichzeitig immer versucht, eine gewisse Distanz zu halten. Ich bin in Frankfurt ganz bewusst wohnen geblieben, als ich in Wiesbaden war. Jeden Tag dann wieder zurückgependelt, um Abstand zu gewinnen.
Insofern nicht schlimm, weil du gegen den Strom gefahren bist.
Genau, ich bin gegen den Verkehrsstrom gefahren. Ja. Aber es war eine Möglichkeit, Abstand zu gewinnen und auch sich Umarmungsmöglichkeiten zu entziehen. Weil es auch das gibt es. Es gab so eine Runde zum Beispiel in der Cafeteria, wo jeden Mittag man zusammensaß. Es gab eine Runde, wo Journalisten und Politiker Skat gespielt haben. Da bin ich immer eher auf Distanz geblieben.
Aber daher kommt eben auch so dieses weit verbreitete Vorurteil, die Politik und die Medien, die stecken doch alle unter einer Decke. Herr Metz, was antworten Sie auf sowas?
Ich glaube, dass das, was Manfred Krupp eben gesagt hat, genau richtig ist. Hinreichende Nähe, um Dinge verstehen zu können, ja, also auch für Menschen in der Politik ist ja wichtig zu verstehen, warum berichtet jemand so, was man eigentlich völlig anders sieht. Ich will ein Beispiel geben. Manfred Krupp hat mir mal erklärt, beim Hessischen Rundfunk, überhaupt bei den Telemedien, gibt es ja Untersuchungen darüber, wann schalten Menschen ein und wann schalten Menschen ab. Und die Bildungspolitik ist in Wiesbaden logischerweise ein zentrales Thema, egal ob man in Regierung oder in Opposition ist. Und von ihm habe ich gelernt, dass schulpolitische Themen, obwohl Millionen Menschen davon betroffen sind, aber Themen sind, bei denen die Menschen gerne abschalten oder ausschalten. Also muss ein Sender sich überlegen, wie präsentiere ich so ein Thema und wie häufig nehme ich Schulpolitik ins Programm. Und so Geschichten, die erfährt man eben, wenn man in einem Gespräch ist. Dann hat man auch den Blick für das, was den anderen bewegt.
Darf ich da noch zwei ganz kurze Anmerkungen machen? Erstens, mit der Bildungspolitik sehe ich heute anders. Das Interesse ist deutlich gewachsen, weil es nämlich aus den alten Grabenkämpfen rausgekommen ist. Und das Zweite ist, ich glaube wirklich, dass es manchmal ganz gut ist, dass man da rauskommt und einen Blick von außen hat. Und das beantwortet nochmal die Frage, warum es irgendwann, obwohl es die tollste Station war, gut war, auch mal was anderes zu machen.
Jetzt habe ich noch eine heikle Frage an Sie beide. Sehen Sie sich eigentlich auch, wenn Eintracht gegen Schalke spielt, oder muss man sie dann auseinanderhalten?
Aber wir haben uns witzigerweise sogar schon mal getroffen auf Schalke, als er mit seiner Familie unterwegs war zum Spiel, ich mit meiner. Die Montur war auch ein bisschen unterschiedlich und war auch noch außerhalb des Stadions, weiß ich gar nicht, sicher 6-7 Jahre her. Fand ich jedenfalls.
Ist sogar noch länger her und ich erinnere mich positiv, dass eine deiner Töchter ein Eintracht-Trikot hatte. Und die letzten Male, wo wir uns im Stadion gesehen haben, kann ich mich an ein Spiel besonders erinnern, wo Dirk Metz zur Halbzeitpause noch sagte, naja gut, es steht noch 0-0, aber warten wir mal ab, wie hoch Schalke gewinnt. Es kam anders.
Ja, das gehört dazu, aber bei der letzten Begegnung in Frankfurt, da haben wir bis eine Viertelstunde vor Schluss 2-0 zurückgelegen und Klaus Fischer und Olaf Thon waren mit mir dort. Die sind dann gegangen, haben das 2-1 dann noch in der Tiefgarage mitbekommen und das 2-2 im Radio. Ich bin bis zum Schluss geblieben und auf Naldo ist halt für Schalke 04 immer Verlass.
Ich glaube, das ist der richtige Punkt, wo ich jetzt einfach mal das Gespräch beende. Dirk Metz, Kommunikationsberater und ehemaliger Regierungssprecher. Herzlichen Dank, dass Sie mit Manfred Krupp hier gesprochen haben.
Sehr, sehr gerne. Danke.
Danke.
Der HR1 Talk mit dem HR-Intendant Manfred Krupp. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Manfred Krupp, der Intendant des Hessischen Rundfunks, ist heute bei uns zu Gast. Da er ja schon die ganze Zeit in der Anstalt rumsitzt, haben wir das Gespräch am Mittwoch aufgezeichnet. Dann muss er nicht noch am Wochenende hier sein. Wie sieht der optimale Sonntag bei Ihnen aus?
Der Sonntag sieht so aus, dass ich morgens mich hinsetze und Akten für die nächste Woche lese.
Ich fragte nach dem optimalen Sonntag.
Der optimale, das ist für Sie optimal. Das ist der reale. Nein, das ist, Sie haben recht, das ist der reale.
Ach so, gut.
Das ist der reale Sonntag.
Okay.
Der optimale Sonntag war beispielsweise der Sonntag nach dem Pokalfinale, wo man ausschlafen kann, wo ich mit meiner Tochter frühstücken war, dann noch ein bisschen durch Berlin gezogen bin und so weiter und so fort.
Sie waren beim Pokalfinale, das besprechen wir nachher noch ausführlich.
Ein optimaler Sonntag sieht für mich so aus: viel frische Luft, möglicherweise zum Sport gehen, Schwimmen und Sauna.
Wann waren Sie das letzte Mal in der Oper?
Vor 2 oder 3 Wochen und bin übernächsten Sonntag wieder da.
Opernmusik läuft nebenan bei den Kollegen auf HR2. Bei uns kommt gleich der HR1 Fragebogen. Manfred Krupp, also ein bekennender Aktenfresser. Fakten, Fakten, Fakten am Sonntagmorgen. Wer noch mehr Fakten über ihn wissen will, der findet jetzt die Antworten. Hier kommt der HR1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Intendant ist?
Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Mein schönstes Privileg als Intendant ist, dass ich gleichen Zugang zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
2,30 Euro bis 2,50 Euro. Aber im Angebot kriegen Sie es auch unter 2 Euro.
Der weiß es. Meine schönste Reise war?
Das ist ganz schwierig. Ich glaube nach Vietnam. Eine Reise, wo wir in allen Regionen Vietnams waren. Aber seitdem die Kinder aus dem Haus sind, sagt meine Frau, nutzen wir die Zeit und reisen weit, sodass es sehr, sehr viele schöne Reisen gab. Costa Rica war auch nicht schlecht.
Stolz bin ich darauf,
tolle Töchter zu haben.
Von meinen Töchtern habe ich gelernt,
häufiger mal zuzuhören, ab und zu mal demütiger zu sein und Freude am Leben zu haben.
Ich hasse es, wenn
Leute mir etwas sagen, sich rumdrehen und dann das Gegenteil erklären.
Glück bedeutet für mich
mit meiner Familie zusammen zu sein, mich begeistern zu können und einfach mal an nichts anderes denken zu müssen als das, was mir gerade Freude macht.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass auch diejenigen eine Chance haben, die eigentlich die Prinzipien der Demokratie in Frage stellen oder sogar abschaffen wollen.
Bereut habe ich.
So gut wie nix.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Jetzt sage ich mal Joni Mitchell, weil die habe ich nie getroffen.
Peinlich war mir zuletzt.
Ich habe eine so große Fähigkeit, bestimmte Dinge einfach wegzuwischen. Es gibt immer wieder Situationen, die mir peinlich sind, aber es ist häufiger Fremdschämen. Ich kann Ihnen echt im Augenblick nicht sagen, wann mir das letzte Mal was peinlich war. Aber es ist mir gelegentlich was peinlich. Aber ich trage es nicht zu lange mit mir rum.
Der Glaube?
Ist was ganz Schwieriges. Ich bewundere Menschen, die glauben können. Es ist für mich ein ganz großes Problem, dass in der evangelischen Kirche der Zweifel manchmal dominanter ist als der Glaube. Und darüber habe ich teilweise meine Fähigkeit zum Glauben verloren.
Ich habe Angst vor
Krankheit.
Treue.
Ist für mich was Elementares, wobei Treue heißt vor allem Vertrauen.
Meine Lieblingsoper.
Ich glaube immer noch Don Giovanni, aber zuletzt höre ich unheimlich gerne Barockopern, Monteverdi und das Spektrum ändert sich. Meine schönste Opernaufführung der letzten Zeit war La Sonnambula.
Henry Kissinger.
Habe ich mehrfach getroffen, habe ich einmal interviewt zusammen mit Helmut Schmidt in der Alten Oper. Das war extrem schwierig und ich fand es ganz toll, wie Henry Kissinger danach dafür gesorgt hat, dass ich damals zur Verleihung des Kissinger-Preises an Helmut Kohl nach Berlin eingeladen wurde, wo der Festredner Bill Clinton war, er uns miteinander bekannt gemacht hat. Wow. Also ich war wirklich beeindruckt von seiner Offenheit und ich fand es wirklich witzig, dass er einem Klischee entsprochen hat, weil tatsächlich nach dem Gespräch mit Helmut Schmidt erkundigte er sich ausführlich bei mir über Greuther Fürth.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Manfred Krupp. Herzlichen Dank. Und jetzt haben wir den nächsten Musikwunsch. Was verbinden Sie mit Katie Melua?
Mit Katie Melua verbinde ich ein kleines Konzert hier im hr, vom Kollegen Reinke moderiert. Das fand ich einfach so toll, wie er sie vorgestellt hat. Das war, glaube ich, damals ihre zweite CD, wie er sie eingeführt hat und wie er einfach mir ganz, ganz viel nahegebracht hat, was die Musik mir vermittelt hat. Und seitdem habe ich einerseits die Situation, dass wenn ich mich entspannen will, höre ich Katie Melua. Und samstags morgens bin ich dann doch hr3 untreu und höre Reinke bei hr1, weil ich finde, es ist faszinierend, welche Geschichten der Musik erzählen kann, wie der Musik vermitteln kann und wie der einen einfach menschlich anspricht. Faszinierend.
9 Million Bicycles für Manfred Krupp.
There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all.
HR1.
Der Hessische Rundfunk hat dieses Bundesland in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt. Manfred Krupp selbst ist seit 34 Jahren an Bord, erst als Fernsehjournalist, jetzt als Intendant. Was war denn eigentlich bei Ihnen so die erste frühe Erinnerung an den hr im Radio oder Fernsehen?
Also Fernsehen. Einfach deshalb, ich bin ja nicht in Hessen groß geworden. Mhm. Und samstags abends wurden wir Kinder, anfangs 3, später 4, zusammen in die Badewanne gesetzt, weil man musste ja Wasser sparen. Danach wurden wir in ein Handtuch oder in einen Bademantel gehüllt. Also Bademantel war eher die Ausnahme, weil Bademäntel für uns Kinder waren zu teuer. Wurden später auf den Kachelofen, vorher dann aufs Sofa gesetzt und dann durften wir einmal lange aufbleiben und einer wird gewinnen. Gucken und das war die erste Berührung. Die zweite Berührung war, das weiß ich nicht, ob es nicht zeitgleich war, Augsburger Puppenkiste. Kata Mikesch war die erste Serie, an die ich mich erinnern kann.
Ich denke, da antworten Sie so, wie viele, viele Leute in Hessen tatsächlich antworten würden. Und was sagen Sie jetzt diesen Zuschauern, die sagen, ja, der hr ist mein Sender, aber früher war mehr Lametta, eben genau deshalb. Die großen Shows von Peter Frankenfeld, Augsburger Puppenkiste, bis heute ja noch Kult, bis hin zum Blauen Bock, das Einzige, was Sie jetzt nicht aufgezählt haben. Das haben sie als Kind wahrscheinlich nicht gucken können, weil sie nicht wussten, was ein Bembel ist.
Ganz doch, das gehörte auch mit zu einem Samstagsabendsprogramm.
Ja. Ganz Deutschland weiß, was der Bembel ist, nur wegen Heinz Schenk. Warum gibt es das alles nicht mehr?
Weil einfach die Welt und auch die Mediennutzung sich verändert hat. Es hat mal den Versuch gegeben, einer wird gewinnen, neu aufzulegen. Und es hat nicht mehr das Publikum gefunden, weil heute das Publikum solche Formate liebt wie Gefragt, Gejagt. Und wenn ich da reinschalte bei Gefragt, Gejagt, komme ich auch nicht mehr raus. Oder wer weiß denn sowas? Es gibt einfach andere Arten der Unterhaltung, die viele Menschen fesseln. Und der Versuch, Vergangenheit zu konservieren, hat noch nie funktioniert. Sie haben, wenn man heute eine Einer-wird-gewinnen-Sendung sieht, ein Tempo ihrer Zeit. Heute würde Fernsehen niemals mehr so langsam funktionieren. Es ist ein bestimmter Charme aus der Vergangenheit und hier und da schaut man es gerne mal aus nostalgischen Gründen, aber es wäre einfach nicht mehr erfolgreich. Und die Menschen von uns erwarten, dass wir heute bei ihnen in ihrer Mediennutzung sind. Und das ist eben eine andere Mediennutzung.
Wann sieht man heutzutage noch was Hessisches im Ersten?
Man sieht es zum einen in Formaten wie dem Tatort, und zwar mit zwei sehr, sehr ausgeprägten Teams. Also einmal Uli Tukur, das ist jedes Mal ein Experiment, aber auch mit Wolfram Koch und Margarete Broch. Man sieht es in den Mittwochsfilmen, man sieht es mit Formaten wie Plus Minus, man sieht es jeden Tag mit der Börsenschalte, man sieht es jeden Tag mit dem Wetter. Also es gibt sehr, sehr viele Berührungspunkte, aber man sieht es nicht mehr in der ganz, ganz großen Fernsehunterhaltung.
Bedauern Sie das?
Ich bedauere es deshalb nicht, weil ich glaube, dass sich die Welt einfach verschoben hat. Große Fernsehunterhaltung können inzwischen nur noch Sender mit sehr, sehr viel Erfahrung machen. Wir haben dafür die Fernsehunterhaltung in unserem dritten Fernsehprogramm, also im HR-Fernsehen, deutlich ausgebaut. Wir haben damit wesentlich mehr Zuspruch, als wir vor 10 Jahren noch hatten, weil da finden wir die Formate, die die Menschen in Hessen ansprechen, die ihnen auch was vermitteln über Land und Leute in Hessen. Und von daher, klar, es war eine schöne Zeit. Und ich habe jetzt erst gerade wieder eine Diskussion mit einem Kollegen gehabt, der absoluter Fan von Eurovision Song Contest ist, der in Lissabon dabei war und sagte, mein Lebenstraum ist, dass ich als Redakteur den ESC wieder nach Frankfurt hole. Weil auch der hat mal hier beim Hessischen Rundfunk gestartet. Und heute ist es eine Mega-Veranstaltung, die zig Millionen Euro kostet. Und ich glaube, man muss wissen, wo man seine Kräfte sinnvoll einsetzt und wo man sich möglicherweise übernimmt. Und das viele Geld würde ich lieber für andere Formate einsetzen.
Also Sie hoffen immer heimlich, dass jemand anderes gewinnt, damit die ARD nicht das viele Geld bezahlen muss.
Ja. Ich bin einmal in Düsseldorf dabei gewesen, als Deutschland gewonnen hat. Ich fand die Platzierung in diesem Jahr wunderbar. Natürlich drücke ich die Daumen und denke erst danach ans Geld.
Viele Zuschauer sagen, es gibt tolle Sachen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen, aber die besten Dokus und die allerbesten Spielfilme laufen so spät, dass ich schon im Bett bin. Warum ist das so?
Erstens ist es nicht so. Es kommt darauf an, welches Programm Sie einschalten. Jeder kann mit der Fernbedienung Arte beispielsweise einschalten. Da laufen tolle Dokumentationen um 2015. Nur, es tut nur eine ganz kleine Minderheit. Wir hatten gerade eine tolle Dokumentation über Züchtigung von Kindern im Ersten. Montags 2015, also was alle fordern. Der Marktanteil war weit, weit unterdurchschnittlich, weil die Alternativen sind so groß, dass die Leute, wenn sie sie fragen, sagen, ja, ich gucke Dokumentation. Wenn sie aber vorm Fernseher sitzen und haben die Fernbedienung in der Hand, dann schalten sie um die Zeit eher was anderes ein.
Manfred Kupp in HR1.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Manfred Krupp. Und ein Bekenntnis fällt Ihnen in diesen Tagen leicht. Ein bekennender Eintracht-Fan. In guten und in schlechten Tagen oder eher so der Schönwetter-Fan?
Nein, in guten wie in schlechten Tagen. Ich bin noch nie vor dem Ende eines Spiels weggegangen. Und selbst wenn es desaströs ausgehen würde, weil ich finde, man steht dazu. Ich gebe aber zu, dass ich nicht wie viele seit dem Strampler Eintracht-Fan bin. Ich bin aufgewachsen in Rheinland-Pfalz und da gab es eigentlich nur Kaiserslautern, mit dem man sich identifizieren konnte. Und ich musste mich, war aber nie auf dem Betzeberg, häufig im Waldstadion. Und dann gab es jenes legendäre Spiel, wo es bei der Eintracht um den Klassenerhalt und bei Lautern um Champions League ging. Rehagel war damals Trainer bei Lautern, Berger war Trainer bei der Eintracht. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss mich jetzt vor dem Spiel entscheiden, an wem dein Herz hängt. Und ich habe gemerkt, mein Herz hängt an der Eintracht, weil ich sie gesehen habe. Habe damals gejubelt. Es war eine tolle Atmosphäre, weil alle hingen am Radio, um zu hören in der Bundesliga-Konferenz, wie spielt der Nürnberg, wie spielen die anderen, und die Eintracht war während dieses Spiels, glaube ich, dreimal abgestiegen, und dieses Gemeinschaftserlebnis, alle gucken ein Spiel und hören Radio, hat mir nochmal gezeigt, welche große Wichtigkeit das Radio doch selbst hat, wenn man im Stadion sein kann.
Und Sie waren beim Pokalfinale jetzt in Berlin, obwohl Sie doch wahrscheinlich auch sicher waren, dass natürlich Bayern München gewinnt.
Ich war desaströs drei Wochen vorher in München und war zutiefst deprimiert, wie die Eintracht da gespielt hat. Eben. Aber dass ein Fan zeichnet aus, dass er immer glaubt, obwohl es kaum einen Grund zur Hoffnung gibt. Und von daher bin ich fröhlich dahingegangen. Aber ich gebe zu, als das 1:1 fiel, habe ich gedacht, oh, das läuft wie jedes immer. Mal.
Der Bayern-Dusel in der zweiten.
Der Bayern-Dusel und so weiter und so fort. Und von daher, ich glaube, diese Euphorie, als das 2:1 gefallen ist, was ja auch ein sensationelles Tor war, das habe ich mir seitdem noch mal 15 Mal angeguckt, damit ich es wirklich glaube, war enorm. Und dann, als das 3:1 fiel, wo alle Eintracht-Spieler aufstanden, aufs Spielfeld liefen, das ist eine Situation, das ist etwas, was werde ich auch in 20 Jahren nicht vergessen haben.
Ja, und an dieser Stelle muss ich mal den Fernsehkollegen ein Kompliment machen. Die Übertragung des Empfangs am Römer mit Autokorse und so am Tag danach, da waren Sie ja wahrscheinlich noch in Berlin. Sie haben es dann im Fernsehen
gesehen. Nein, ich habe es im Fernsehen gesehen.
Sie haben es dann auch im Fernsehen gesehen. Das war wirklich gut gemacht.
Respekt, also ich war total beeindruckt, weil ja lange Zeit man eigentlich nur berichten konnte, die sind im Auto. Es hatte sich alles nach hinten verzögert. Und das ist ja das Allerschwierigste bei einem Medium, wo man nicht wirklich Sensationelles sehen kann, dann zu überbrücken. Und dass dann ein Reporter vom Motorrad aus Interviews führt, das war einfach super. Und ich fand es ganz besonders toll, dass der Kollege Hilmut von FFH mir dann eine Mail geschickt hat und gesagt hat, ich lobe euch ja nur selten, aber dafür habt ihr es verdient.
So eine Riesenfernsehübertragung, die bereitet man ja auch nicht über Nacht vor. Also da müssen ja im Hessischen Rundfunk etliche Mitarbeiter tagelang eine Sendung geplant haben, ja, von der doch ernsthaft keiner glaubte, dass sie stattfindet.
Absolut. Wir wussten, anders als vor einem Jahr, wo ganz klar war, die Eintracht feiert, egal ob sie gewinnen oder nicht, wussten wir, die Eintracht feiert nur, wenn sie gewinnen. Also ich habe auch ein bisschen doppelt mich gefreut, als die Eintracht gewonnen hatte, weil ich wusste, keiner wird uns einen Vorwurf machen, sondern alle werden begeistert sein. Und so viele Menschen haben diese Übertragung gesehen, sowohl im dritten als auch im ersten, dass ich danach nochmal euphorischer war. Und ich musste mich dann am Ende der Übertragung aufs Fahrrad schwingen und nochmal auf den Römerberg fahren.
Der nächste Musikwunsch, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Warum dieser Titel?
Weil es keinen Musiker gibt, den ich so oft bei einem Festival und live gehört habe wie Joe Cocker. Und das ist so ein Song, da geht mir immer das Herz auf.
Joe Cocker für Manfred Krupp. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Auslaufmodell aus Zeiten des beschaulichen Nachkriegsdeutschlands oder hat er auch langfristig eine Zukunft? Auch mit dieser Frage muss sich natürlich HR-Intendant Manfred Krupp beschäftigen. Ich kenne immer mehr Leute, die sagen, ja, ich gucke gar kein Fernsehen mehr, ich Netflixe nur noch und ich höre auch kein Radio mehr, denn ich bin bei Spotify. Wird diese Entwicklung langfristig eine Gefahr sein für den Hessischen Rundfunk?
Es wird eine Gefahr sein, wenn Menschen uns nicht mehr nutzen wollen. Aber die Erfahrungen zeigen uns was anderes. Zum einen nutzen sie ganz stark unsere Online-Angebote. Sie nutzen unsere Angebote in sozialen Netzwerken. Und wenn ein Ereignis wirklich wichtig ist, was machen die Menschen? Sie schalten das Radio ein oder sie schalten den Fernseher ein. Wir haben das erlebt bei der Bombenentschärfung, wo wir den höchsten Marktanteil hatten, den wir je in der Geschichte des HR hatten. Wir merken es aber auch bei bestimmten Ereignissen, wo dann als erstes ins Netz geguckt wird, zu hessenschau.de oder zur Tagesschau-App gegangen wird. Und ich glaube eher, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtiger wird für die Gesellschaft als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Man sagt ja, auch diese sogenannte nicht-lineare Nutzung nimmt zu. Also, dass man eine Sendung wie diese gar nicht mehr live im Radio hört, sondern als Podcast im Internet. Für uns ist das ein Vorteil im HR1 Talk. Also auch dieses Gespräch kann man noch Monate später im Internet sich anhören. Aber auch dieses Angebot wird ja von Tag zu Tag unübersichtlicher. Es gibt immer mehr. Da muss man ziemlich rudern, um nicht unterzugehen. Also wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Also zum einen ist es eine tolle Entwicklung, weil natürlich immer mehr Menschen wollen Dinge zeitunabhängig nutzen. Und Sie haben vorhin gesprochen von den Dokumentationen, die so spät kommen würden. Viele Menschen schauen sie eben lieber zeitunabhängig, wenn sie den Kopf frei haben, sich eine Dokumentation anzuhören. Oder ein Radiopodcast ist etwas Faszinierendes. Auch ich, wenn ich im Zug bin, ich höre einen Podcast, weil ich dann die Ruhe habe, die Zeit habe und dann ist es unabhängig davon, welche Sendung man hat. Und ich glaube, in dieser unübersichtlichen Welt wird eine Qualität immer wichtiger. Wem kann ich überhaupt noch vertrauen? Wem kann ich vertrauen, dass Informationen seriös recherchiert worden sind, dass nachgeklappt werden und dass man möglicherweise auch die Fähigkeit hat, Fehler einzuräumen? Sie haben so unzählige viele Angebote, bei denen Sie nicht wissen, ob Sie ihnen vertrauen können. Und deswegen werden wir uns dieses Vertrauen immer wieder neu erwerben müssen. Vertrauen ist nichts, was man sein Leben lang geschenkt kriegt. Aber ich glaube, dass gerade in einer Welt, wo Menschen sich immer mehr in eigenen Filterblasen bewegen, wo Fake News ein Thema ist, seriös recherchierte Hintergründe und Nachrichten einen immer höheren Stellenwert haben. Und da haben wir einfach einen immensen Vorteil. Alle Befragungen, egal was man manchmal liest, sagen, 80% der Menschen vertrauen uns. Und wir merken es eben genau in den kritischen Situationen. Dann wird eingeschaltet, obwohl jeder Sender etwas berichtet, der öffentlich-rechtliche Sender.
Sehr gut finde ich diese ARD-Audiothek, wenn Sie sagen, Sie hören Podcasts im Zug. Das ist ja dann so eine App fürs Handy, da kann man dann viele spannende Dinge auch entwickeln. Aber ich habe zum Beispiel auch zu hören bekommen, ja, ihr macht da eine super Sendung, aber bei Spotify gibt es inzwischen auch so viele Podcasts, warum soll ich mir extra eine App laden? Also müsste so ein Angebot wie diese Sendung hier nicht auch aus Spotify eingestellt werden, um diese Entwicklung mitzumachen?
Das ist eine der Fragen, die in der ARD mit am heftigsten umstritten ist. Mhm. Weil wir müssen uns immer fragen, machen wir diejenigen groß, die selber gar kein Geld investieren wollen, selber hochwertigen Journalismus zu finanzieren, genau, und machen uns damit klein. Und deswegen bin ich da eher skeptisch. Ich glaube, wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind und ihnen Berührungen zu unseren Angeboten geben. Wenn wir aber alle unsere Angebote einfach dorthin geben, verdienen die damit kräftig Geld, aber wir investieren in guten Journalismus und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und deswegen bin ich da für eine Doppelstrategie. Nämlich einerseits durchaus mit einzelnen Highlights präsent zu sein, um den Leuten deutlich zu machen, bei uns gibt es eine bestimmte Qualität. Aber ich schlage eigene Plattformen immer für besser vor als fremde Plattformen. Das ist ein Grund, weswegen wir diese Audiothek machen. Da sieht man mal, wie immens groß das Angebot des Radios, des öffentlich-rechtlichen Radios in Deutschland ist. Dann kann man alle widerlegen, die sagen, ihr macht ja keine Qualität, ihr macht ja keine Kultur, weil man findet jedes Thema, man findet Hörspiele, man findet herausragende Radiodokumentationen, man findet wunderbare Talksendungen. Und von daher glaube ich, das muss unser Weg sein, die Menschen dazu zu bringen, unsere Angebote zu nutzen, weil sie nur da das gesamte Angebot und die umfassende Vielfalt kriegen.
Manfred Krupp über die Zukunft der Medien.
HR1, genau meins.
Manfred Krupp im HR1 Talk. Sonntags gibt es bei uns keine Werbung, wochentags schon. Manche Hörer nervt das ja und sie argumentieren, ich zahle doch meinen Beitrag, wozu muss ich mir auch noch diese ganze Werbung anhören? HR-Intendant Manfred Krupp, welche Rolle spielt denn die Werbung bei der Finanzierung dieses Ladens hier?
Die Rolle der Werbung ist schon relevant, weil sie macht bei uns 6-8% des Etats aus. Und das Bundesverfassungsgericht hat mal festgelegt, dass wenn es diese Einnahmen durch Werbung nicht geben würde, müssten sie durch den Rundfunkbeitrag ausgeglichen werden. Das heißt, der Rundfunkbeitrag würde um rund 1,50 Euro steigen, wenn es die Werbung nicht geben würde. Mhm. Aber Werbung wird auch je nach Altersgruppe sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ich kann mich erinnern, dass als meine jüngere Tochter noch in die Schule ging, sie irgendwann mal, damals war ich Fernsehdirektor, für das HR-Fernsehen zuständig war, fragte, sag mal Papa, bei euch gibt es keine Werbung. Seid ihr etwa nichts wert? Das heißt, sie empfand Werbung als etwas Werthaltiges, weil sie gerne Werbung geguckt hat. Und wir haben enorm lange Flächen, die ganz ohne Werbung sind. Sie haben gerade das Wochenende im Radio angesprochen. Wir haben HR Info, wo es nur sehr wenig Werbung gibt. Wir haben HR 2 ohne Werbung. Wir haben Arte ohne Werbung. Wir haben im ersten gerade mal 20 Minuten Werbung. Wir haben in den dritten Fernsehprogrammen keine Werbung. Aber Werbung ist auch immer in Bezug zur Wirklichkeit. Überlegen Sie mal, ob Sie sich nicht in letzter Zeit irgendwann mal mit einem Kollegen, ich will die Firma jetzt nicht nennen, über einen bestimmten Fernsehspot unterhalten. Ob Sie sich nicht unterhalten haben über einen bestimmten Radiospot, der Ihnen vielleicht auch die Nerven gegangen ist. Aber es ist ein Bezug zur Wirklichkeit und von daher ist es eine wichtige Einnahmequelle. Aber es zeigt auch, dass wir auch wirtschaftlich denken.
Das heißt, wir werden mit Werbung auch in Zukunft leben müssen, weil es einfach nötig ist.
Wir werden mit Werbung leben müssen und leben dürfen, weil Werbung hat einen bestimmten Zweck, Menschen in Kontakt zu bringen mit einem Teil des Wirtschaftslebens, ihnen auch Anregungen zu geben. Und rein werbefreie Programme werden keineswegs stärker genutzt als Programme, in denen es Werbung gibt. Das ist eine Erfahrung, die wir auch immer wieder machen.
Schauen wir noch mal kurz nach vorne. Das Wichtigste, was...
Das muss ich übrigens auch sagen, weil ich bin auch noch Werbegeschäftsführer.
Gut, dann wollen wir das so stehen lassen. Das nächste wichtige Ereignis, das auf uns zukommt, ist natürlich die Weltmeisterschaft. Freuen Sie sich drauf?
Ja, ich freue mich drauf, weil es toll ist, so etwas mit Freunden und Freundinnen gemeinsam zu erleben.
Auch nach dem vergeigten Testspiel gegen Österreich?
Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Wir hatten Gäste. Ich bin kein so großer Fan von Tests und Freundschaftsspielen. Aber eine WM ist immer ein Event. Und selbst wenn, was ich nicht glaube, Deutschland nicht so weit kommen sollte, finde ich, das ist etwas, was einfach einen mitreißt. Und wenn man dann noch tollen Fußball sieht und gleichzeitig aber auch die Informationen kriegt über die Schattenseiten des Fußballs, weil wir wollen ja beides bieten, kann ich mich auch begeistern, trotz aller Schattenseiten.
Wie weit wird Deutschland kommen, was glauben Sie?
Also mit Prognosen ist es immer schwierig. Ich glaube, jetzt spielt doch Österreich eine Rolle. Viertelfinale kommen sie auf jeden Fall. Aber ob sie weiterkommen?
Wer wird Weltmeister?
Frankreich. Wenn Sie meinen Tipp haben wollen. Ich hoffe natürlich Deutschland, aber mein Tipp wäre Frankreich.
Damit gehen wir ins Wochenende, denken darüber nach und werden das überprüfen. Und ansonsten kommt es in unsere Fehlerdatei.
Auf jeden Fall.
Genau. Herr Krupp, herzlichen Dank für den Besuch im hr1-Studio. Und am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Vielleicht gibt es einen Liedtext, der Sie bewegt. Oder vielleicht gibt es ein Lebensmotto. Es darf auch gerne eine Oper sein.
Dann zitiere ich einfach eine Zeile aus der Gräfin von Gerolstein. Das ist zwar nur eine Operette von Jacques Offenbach, wo dann am Ende kommt, und wenn du nicht kriegst, was du liebst, musst du lieben, was du kriegst.
Das als Schlusssatz an diesem Sonntag. Herzlichen Dank, wenn Sie dieses Gespräch nochmal hören wollen oder als Podcast weiterempfehlen. Wie gesagt, die ARD Audio App, dort finden Sie die Sendung, oder auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Ebenso.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.